Ich bin Malte Stackert, Unternehmer, Geschäftsführer, Interim Manager, Berater für die Branche Medizintechnik und ein Buchautor. In der heutigen Podcast-Episode geht es um Kappa-Administration im Medizintechnikbereich. Und deswegen heißt die Folge auch so. Kappa-Administration im MedTech-Bereich. Es geht weniger darum, wie einzelne Kappa zu bearbeiten sind. Es geht weniger darum, wie die Storyline in einem Kappa auszusehen hat, als vielmehr um die generelle Administration von der Bearbeitung von Kappa, also quasi das übergreifende Element. Und da kann man feststellen, dass es generell drei Fehler gibt, die immer wieder dazu führen, dass Kappas nicht in der richtigen Zeit bearbeitet werden und es dann ein Kappa-Delay gibt und dann hektisch versucht wird, Kappas zu schließen. Und das führt natürlich dazu, dass die Qualität der Records nicht unbedingt brillant ist. Ärgerlich, weil so etwas fällt natürlich in jedem Audit auf oder in einer Inspektion. Merkwürdigerweise wissen das die meisten Hersteller von medizintechnischen Geräten. Dennoch gehen einige damit etwas lax um. Und dafür hat die ISO 13485 ja auch das Management Review vorgesehen. Dort geht es nämlich genau darum, alle Kappas, offene und geschlossene, sich nochmal anzuschauen und dem Management quasi vorzuhalten, was die Fehler in der Bearbeitung in der Vergangenheit waren. Und nicht nur das, die EU-MDR sieht in der PISUR, im Periodic Safety Update Report, vor, dass man ebenfalls explizit Stellung nimmt zu Kappa. Kappa ist ja auch eine Waffe im Medizintechnikbereich. Wahrscheinlich die zweitgrößte Waffe nach einer Feldaktion, nach einer Rückrufaktion. Also Kappa ist schon von entscheidender Bedeutung und leider wird es in vielen Fällen nicht wirklich ernst genommen. Schade, denn es ist das Nummer 1 Einfalltor für jeden Kontrolleur, für jeden Auditor, für jedes interne Audit und natürlich auch gegebenenfalls für eine FDA-Inspektion. Das sind die drei häufigsten Fehler in der Kappa-Administration, die wir festgestellt haben. Erstens, die Bearbeitung von Kappa wird der Abteilung Qualität überlassen. Irgendwie geht man davon aus, dass Qualität nicht nur zuständig ist für die Bearbeitung der Kappa, dafür sorgt, dass der Status korrekt ist und dass alles in Zeit abgearbeitet wird. Das ist aber gar nicht die originäre Aufgabe einer Qualitätsabteilung im Medizintechnikbereich. Mehr dazu gleich. Der zweite häufig gesehene Fehler ist, dass Entscheidungen sehr lange dauern. Nämlich zum Beispiel die Entscheidung darüber, ob eine Nonkonformität Kappa-relevant ist oder nicht. Dazu dann auch gleich mehr. Und der dritte Fehler, der häufig gesehen wird, ist, Kappas werden einfach nicht bearbeitet. Gehen wir zurück zum Punkt 1. Bearbeitung von Kappas, die Administration und die Verwaltung aller Kappa wird der Qualitätsabteilung überlassen, weil die Organisation der Meinung ist, Qualität kennt sich mit Non-Conformities, mit Kappa-Management sowieso am besten aus. Gut, man kann natürlich annehmen, dass das Ganze irgendwo qualitätsnah ist, aber es ist sicherlich nicht die Aufgabe der Qualitätsabteilung, dafür zu sorgen, dass das Produkt konform ist und die Prozesse compliant ablaufen. Dafür sind die Organisationseinheiten selber zuständig. Leider sieht es in diesen Organisationen dann auch so aus, dass der Qualitätsabteilung quasi Polizeigewalt gegeben wird, im Sinne von, das sollen Kontrolleure sein. Das ist aber nicht die Aufgabe eines Qualitätsmanagers und seiner Abteilung. Entscheidungen dauern zu lange, gerade wenn es darum geht, das war Punkt Nummer 2, ist es jetzt eine Kappa-Geschichte, die wir vor uns liegen haben als Non-Conformity oder nicht? Und obwohl es eine Risikobewertung gibt, die relativ einfach zu handeln ist, über die Häufigkeit des aufgetretenen Fehlers und die Wichtigkeit oder Severity in Englisch, nämlich ist Patientengesundheit in Gefahr oder die Gesundheit des Anwenders. Und obwohl mit diesen Matrizen häufig gearbeitet wird, dauern Entscheidungen trotzdem zu lange, wegen nicht zugeordneter oder nicht angenommener Verantwortung. Manchmal haben die Leute auch schlicht und ergreifend Angst vor der Arbeit, die zusätzlich auf sie zukommt, weil sie mit anderen Dingen wie Neuentwicklung von Produkten, andere Projekte so stark ausgelastet sind, dass sie der Meinung sind, sie finden zu der Bearbeitung dieser Kappa keine Zeit. Oder keiner weiß so richtig in der Organisation, was auf ihn zukommt. Merkwürdigerweise helfen hier auch Trainings nicht immer so weiter. Und der dritte Punkt, Kappas werden nicht richtig bearbeitet. Klar, trivial. Punkt 1, weil andere Dinge priorisiert werden. Oder B, nicht ganz so trivial, weil manchmal sich darauf verlassen wird, dass das die Qualität dann schon löst. Das heißt, der Kappa-Owner, der Eigner der Kappa, wartet so lange, bis Qualität auf ihn zukommt, gibt dann irgendeinen Rekord ab und die Erwartungshaltung ist, Qualität schreibt das dann in der richtigen Art und Weise, erklärt nochmal ganz genau, was zu tun ist und während dieses Meetings wird dann die Kappa gelöst. So funktioniert es natürlich nicht. Die Arbeit an einer Kappa muss natürlich schon vor dem Review gemacht werden. Oder es kann natürlich auch sein, dass der ausgewählte Kappa-Eigner schlicht und ergreifend nicht in der Lage ist, eine Ursachenanalyse, Abstellmaßnahmen, Corrective Actions und Verifizierungen oder Validierung der Arbeit vorzunehmen, weil es nicht in seine originäre Arbeit gehört. Hier könnte Training helfen. Das sind die drei großen Fehler, wenn ein Kappa-Management-System in eine Schieflage geraten ist und wir sehen, dass es sehr viele offene Kappa gibt, die nicht bearbeitet werden oder die eben nur stiefmütterlich behandelt werden im sprichwörtlichen Sinne, also nicht wirklich bearbeitet werden und so dafür sorgen, dass das gesamte System in eine Schieflage gerät. Und natürlich stellt dies ein Riesenrisiko für die Organisation dar. Was kann man jetzt machen, um diese drei Fehler zu vermeiden oder sie zu bearbeiten? Für den ersten Punkt geht es ganz klar um die sogenannte Quality Awareness. Die Organisation muss in Gänze sich darüber bewusst sein, über das Risiko, was es bedeutet, eine, mehrere oder gar hunderte offene, ungelöste Qualitätsprobleme zu haben. Und das ist ebenfalls geregelt in der EU-MDR, das ist ein Gesetz. Der Geschäftsführer und die nominierte Person, also der PRRC, sind diejenigen, die Verantwortung dafür tragen, dass das Ganze funktioniert und sie sind letzten Endes auch haftbar zu machen, wenn eben in diesem Umfeld nicht richtig agiert wird. Aber es ist natürlich ihre Aufgabe, diese Verantwortung in die Abteilungen zu tragen, wie Produktion, wie Instandhaltung, wie Entwicklung und so weiter. Und weil der Gesetzgeber das so wichtig findet und auch die Normungsbehörden und die Notified Bodies, die benannten Stellen, das so wichtig finden, genau deswegen kommen diese Themen sowieso im Management Review zurück, wo der Qualitätsleiter und der Geschäftsführer der Rest der Organisation vorhalten, an welchen Themen sie nicht gearbeitet haben. Und es kommt natürlich, wie schon erwähnt, ebenfalls im Periodic Safety Update Report vor, der nach EU-MDR-Vorgabe ebenfalls verbindlich ist. Kleines Fazit vielleicht heraus. Kappa muss ganz einfach Chefsache sein. Also nicht nur die Bearbeitung einzelner Kappas, da kann man die Verantwortung sicherlich in die Hände von geeigneten Eignern geben, aber die Kappa-Administration muss ganz klar Chefsache sein und sie sollte oberste Priorität haben. Denn erinnern wir uns, es geht letztlich um die Sicherheit von Patienten und Benutzern. Und wir wollen doch dafür sorgen, dass unser Produkt sicher in der Anwendung ist und eine gute Qualität nach außen spiegelt. Denn wir wissen auch, über Qualität kann man einen Preis bestimmen. Das zweite Problem, der zweite Fehler, da geht es ja darum, dass Entscheidungen auf die lange Bank geschoben werden und nicht entschieden wird. Hier empfiehlt sich natürlich ein Entscheidungsgremium einzurichten, aber nicht irgendwie. Also nicht, dass man Meetings macht im wöchentlichen Turnus oder zweiwöchentlichen Turnus und sich anschaut, was gerade ansteht und dann in dem Meeting eine Meinung abgibt, sondern effizienter und effektiver, finde ich, wenn man im Qualitätsmanagementsystem individuell und unabhängig einzelne Personen benennt. Also Rollen sind hier natürlich gemeint. Das könnte der Entwicklungsleiter sein. Das könnte der Leiter oder die Leiterin der regulatorischen Abteilung sein. Das könnte der Qualitätsleiter sein. Und das sollte natürlich auch jemand sein mit einem medizinischen Hintergrund. Wenn man jetzt diese Leute unabhängig und individuell voneinander befragt, wie sie zu einer gewissen Nonkonformität stehen und ihnen gleichzeitig die Matrix, die altbekannte Risikomatrix vorhält, dann sollten sie alleine ohne Absprache zunächst mal entscheiden und begründen, wie sie zu dieser Entscheidung kommen. Und jeder sollte dann auch nur für seinen Fachbereich entscheiden und nicht für andere. Und das Ganze, wie gesagt, im stillen Kämmerlein, zunächst mal ohne Diskussion. Und wenn sie nicht notwendig wird, auch danach keine Diskussion, sondern es ist eben die Meinung, die von der Rolle, von der verantwortungsvollen Rolle dieser Position, dieses Managers übernommen werden sollte. Wenn man zu keiner Entscheidung kommt, dann kann man sich natürlich immer noch überlegen, eine Person entscheidet. Vielleicht ist es der Geschäftsführer. Vielleicht ist es der Qualitätsleiter. Aber das eben dann immer nur im Zweifelsfall oder wenn man an der Grenze ist und nicht so ganz genau weiß, hey, ist das jetzt konform oder nicht? Hey, ist das Produkt jetzt sicher oder nicht? Hey, was kann uns noch alles passieren? Aus regulatorischer Sicht zum Beispiel. Und natürlich verbunden mit der strikten, aber sehr einfachen Anwendung des Risikomanagements. So kann ich recht schnell entscheiden, ist die Nonkonformität, auf die ich jetzt gerade schaue, notwendig durch einen kompletten Kappa zu ziehen oder eben nicht. Und darum geht es, Geschwindigkeit in den Ablauf zu bringen. Oder zu einem späteren Zeitpunkt, wenn korrektive Maßnahmen eingebracht worden sind, dann sollte eventuell das gleiche Gremium oder ein anderes nochmal drüber schauen, ob diese korrektiven Maßnahmen, die getroffen worden sind, wirklich wirkungsvoll sind. Auch hier geschehen häufig Fehler. Man könnte auch darüber überlegen, sich die Ursachenanalyse anzuschauen, unabhängig, und zwar durch Menschen, die nicht an der Ursachenanalyse beschäftigt waren, um dann nochmal eine Meinung darüber zu geben, ob das, was untersucht worden ist, tatsächlich ausreichend und gut ist. Und das dritte wäre als erstes mal keine überflüssigen Kappa öffnen. Wenn man das unter zwei genannte eingeführt hat, nämlich eine fixe, unabhängige Entscheidung darüber, über das Risiko der vorhandenen Nonkonformität, dann sollte das eigentlich kein Problem mehr sein. Aber dennoch gibt es Kappas, die geöffnet werden, weil es um Schuldzuweisungen zwischen Organisationseinheiten geht. manchmal entscheidet auch das allerhöchste Management, hier müssen wir eine Kappe öffnen, obwohl das Ganze gar nicht durch eine Risikoanalyse gegangen ist, sondern es geht darum, dass der Manager, also der oberste Chef zum Beispiel, von einem Kunden etwas ungünstig angegangen wurde, sage ich jetzt mal, und er dann entscheidet, okay, wir müssen unbedingt was machen und befiehlt quasi ordnet an, hier muss eine Kappe eröffnet werden. Dann fragen sich natürlich alle, warum? Das Thema ist doch gar kein Risiko. Ja, der Kunde war sehr ärgerlich, aber es ging nicht um Patientenrisiko zum Beispiel. Und dann gibt's natürlich auch solche Kappas, die geöffnet werden, weil irgendjemand denkt oder fühlt, das müsste eine Kappa sein, ohne faktisch benennen zu können, warum das so ist. Diese Kappas sollte man natürlich unter allen Umständen vermeiden, denn der ganze Prozess ist ja aufwendig und die ganze Administration verlangt wirklich große Aufmerksamkeit. Deswegen meine Empfehlung, lieber zu wenige Kappa öffnen als zu viele. Und bitte nicht falsch verstehen, hier geht es immer um Patientenrisiko. Es geht immer um Compliance. Natürlich muss man Sachen, die ein Risiko für den Patienten oder den User beinhalten und eine Risikoklasse eben überschreiten oder eine Risikostufe mit einem Kappa hinterlegen. Aber ich würde zweimal überlegen, ob eine Kappa notwendig ist oder eben nicht. Das Zweite, wenn Kappas nicht bearbeitet werden, ist trivial. Es müssen natürlich aus den Organisationseinheiten Zeiten zur Verfügung gestellt werden und natürlich auch das entsprechende Personal. Und hier sieht man häufig, dass die Zeiten schlicht und ergreifend zu sparsam reserviert werden. Meine Empfehlung, tatsächlich Experten in den einzelnen Bereichen zu identifizieren, die quasi bereitstehen, um Kappas zu bearbeiten. Und sollte eine Kappa dort sein, wird diese Aufgabe zur höchsten Priorität in dem Moment gemacht. Und als Letztes natürlich trainieren, schulen, aber nicht irgendwie, sondern nach meiner Meinung im trainieren nach dem Train-the-Trainer-Prinzip. Könnte auch individuelle Schritte sein. Es könnte sein, dass jemand besonders gut in der Ursachenanalyse ist, also in der Moderation der Ursachenanalyse. Es könnte sein, dass jemand anders besonders gut darin ist, korrektive Aktionen zu identifizieren. Es könnte auch sein, dass jemand besonders gut darin ist, korrektive Aktionen zu verifizieren oder diese Aktionen zu validieren und Kappas zu schließen. Es könnte auch sein, dass jemand besonders gut darin ist, Kappa-Records zu schreiben, sodass sie verständlich, durchgängig für den Leser und ohne Lücken sind. Und so würde ich vorgehen, nämlich bestimmte Menschen identifizieren, die sich besonders gut eignen, Kappas zu lösen oder Anleitung geben zu können, wie man es besonders gut macht. Train the Trainer Prinzip. Wenn man diese Maßnahmen berücksichtigt, um die drei häufigsten Fehler zu bearbeiten, dann kommt man über kurz oder lang selbstverständlich wieder in ein besseres Fahrwasser. Und mir ist bewusst, dass es nicht von heute auf morgen geht, sondern dass es Wochen, manchmal Monate dauert, um das Ganze wieder ins Lot zu bringen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, wenn du, lieber Hörer, mehr dazu wissen willst, wende dich einfach an mich. Vielen Dank nochmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, wenn du jetzt noch mehr über uns erfahren möchtest, dann kannst du dich gerne auf der Homepage www.steamorg.de über uns informieren oder du verknüpfst dich auf LinkedIn mit mir oder du schreibst eine E-Mail an steamorg@steamorg.de. Ich würde mich sehr über deinen Kommentar freuen. Herzlichen Dank.